Frohe Weihnachten, liebe Breaking Bad-Freunde. Schön, dass ihr da seid. Das hier ist der Tiermedizin-Podcast von Karim und Jana. Wir unterhalten uns über wissenswerte, skurrile und kontroverse Geschichten aus unserem Fachbereich, versorgen euch mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und verbreiten spannende News. Das hier ist unsere 10. Folge. Juhu! Und gleichzeitig ein Weihnachtsspecial. Dafür haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Aber hört doch selbst. Ganz viel Spaß dabei. Hallo Karim.
Ho, 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 Jana. Okay, weihnachtlicher wird es heute nicht mehr.
Ja, gut, danke.
Ja, willkommen alle Zuhörer zu unserer ersten Weihnachtsfolge 2019. Die Stimmung ist weihnachtlich und wir haben etwas ganz Besonderes vorbereitet.
Ja. Bist du wirklich schon in Weihnachtsstimmung?
Ja, schon. Also wir nehmen ja immer mit ein bisschen Vorlauf auf und die Folge kommt noch vor Weihnachten, oder?
Ja, einen Tag vor Weihnachten.
Ja, oh, wie passend.
Bis dahin sollte es hoffentlich soweit sein.
Ja, aber ich habe kurz vor Weihnachten auch noch Geburtstag und deshalb ist das für mich immer so ein Marathon an Festivitäten. Und ich finde so Vorweihnachtszeit ganz klischee-mäßig eigentlich ziemlich geil. Also ich finde es schon ganz cool. Wie ist das bei dir? Bist du so ein Weihnachtsmuffel oder?
Ich bin gerade noch ein bisschen Weihnachtsgrump.
Okay.
Aber es ist auch gerade noch so viel anderes los, dass ich irgendwie dann nicht wirklich zu komme. Und Weihnachten ist bei uns auch immer sehr, sehr viel hin und her fahren und viele Stationen abklappern. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich vorher sehr viel geprägt von Organisation und Durchtakten und hat dann irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel mit Besinnlichkeit zu tun. Aber ja, es ist natürlich trotzdem schön, irgendwie die Traditionen zu haben und also zu wissen, ja, das und das und das, so läuft's ab, da machen wir das und so ist es da und da mit der Familie und so.
Mir ging das auch so, so als klassisches Scheidungskind immer so zwischen 1000 Haushalten irgendwie. Aber seit ein paar Jahren machen meine Frau und ich das so, dass wir einfach den 24. einfach entspannt zusammen machen. Und dann am 25. und 26. können die Familie kann ja vorbeikommen.
Und also ihr dreht den Spieß um.
Ja, wir fahren nirgendwo mehr hin, wir weigern uns. Sondern wenn die irgendwie Bock drauf haben, können die vorbeikommen, ansonsten nicht. Das ist, wenn der Spieß umdreht und das einfach durchzieht, ist das sehr entspannt. Ich kann das nur empfehlen.
Das glaube ich, ja. Vielleicht muss ich das nächstes Jahr mal initiieren.
Ja. Was gibt's bei dir sonst Neues?
Gar nicht so viel. Ich bin weiter fleißig am Schreiben in Mainz und muss viele Vorbereitungen treffen fürs nächste Jahr. Dann passieren noch ein paar spannende Sachen. Aber ansonsten genieße ich gerade noch meine Zeit hier und bin sehr, sehr happy mit meinen WG-Mitbewohnern. Gerade, wir sind so eine richtig schöne WG-Familie.
Oh cool, okay.
Ja, und genau, das so ist es im Moment hier.
Schön, sehr gut.
Wie fühlst du dich denn gerade in deinem neuen Studio?
Ah ja, genau, das ist die erste Folge aus dem neuen Studio. Ich fühle mich sehr gut. Es fehlen noch so ein, zwei Sachen, wenn ich mich so umgucke. Noch so, da liegt noch ein Hammer und so ein bisschen Schrauben und so. Aber ansonsten ist es wirklich sehr angenehm, also aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ich halt hier so ganz speziell extra eine Podcast-Ecke habe, wo dann auch so, hoffentlich hört man es, das vom Schall her ganz gut ist. Und dann habe ich so eine Video-Ecke und ich kann halt auch einfach nach der Arbeit dann die Tür zumachen und dann bin ich zu Hause.
Und nach Hause gehen und dann ist Feierabend.
Das ist schon angenehm, ja.
Aber deine Kleiderschrank-Selfies werde ich ein bisschen vermissen.
Ja, ich auch. Es war schon irgendwie ganz witzig als Setup, aber hier kann ich auch stehen und muss mich nicht so dahin kauern. Also es ist schon ganz angenehm, muss ich sagen. Ich muss noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich war letzte Woche, wo war ich sehr netterweise eingeladen beim BTS in Köln. Das ist irgendwie die biologisch-technische Studenteninitiative oder so. Okay. Das sind ganz viele sehr clevere PhD-Studenten, die sich zusammengeschlossen haben aus Life Sciences und ab und zu Leute einladen, um Vorträge zu halten über ihren Job oder was auch immer. Und ich habe da halt ein bisschen über meinen Beruf geredet und wo ich das so Wissenschaftskommunikation im Internet sehe, mit YouTube, Podcasts, habe ich auch über uns geredet und so. Und natürlich habe ich zum Schluss dann für Instagram ein Selfie gemacht mit allen und so. Und die meinten, ja, kannst du uns darauf verlinken? Ich, kein Problem. BTS, ja. Nee, BTS bitte nicht, sondern BTS-EV, weil BTS ist eine K-Pop-Band mit 21 Millionen Abonnenten.
What?
Und da habe ich das natürlich mal angeguckt. Und das ist, ja, ist eine K-Pop-Band, also Korea-Pop. Irgendwie 4 oder 5 Jungs. Und die sind wohl krass erfolgreich. Und wenn man BTS bei Instagram eingibt, dann kommen erstmal irgendwie 20 Accounts von denen.
Okay. Das
fand ich sehr lustig, weil ich irgendwie mich in diesem K-Pop-Bereich jetzt nicht so mega gut auskenne.
Ja. Aber wie ungünstig für die.
Schon, ja. Genau. Aber ich habe schon das unter dem Post geschrieben. Die Leute, die da waren, die waren super nett und interessiert und auf jeden Fall die beste K-Pop-Band, die ich kenne.
Sehr schön.
No. Magst du mal erzählen, was wir uns für heute überlegt haben? Denn heute ist ja keine normale Folge, sondern ist ja irgendwie was Besonderes.
Ja, also wir uns überlegt haben, Karim, es war deine Idee. Es ist eine sehr schöne Idee, aber es war deine Idee. Du kannst da ruhig die Credits für nehmen.
Okay, danke, ja.
Aber ich muss auch gleich vorweg sagen, das können wir nicht so oft machen. Du meine Güte, das hat mich so gestresst.
Okay,
also
ich erkläre
erstmal. Karim hatte die schöne Idee, dass wir heute jeder 2 Studien vorstellen, allerdings nur eine echte und eine ausgedachte. Und am Ende wird geraten, welche die Fake Study ist. Ja. Und ich habe in der Vorbereitung sehr, sehr deutlich gemerkt, warum ich keinen kreativen Beruf gewählt habe. Du meine Güte, war das anstrengend.
Okay, ich bin sehr gespannt, ob man das dann gleich, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob wir direkt rausfinden, so, ja klar, ist natürlich diese eine Studie ist falsch, die andere ist ganz offensichtlich richtig, oder ob es schwieriger wird. Natürlich für alle Zuhörer ermuntern wir auch, also wir lesen jetzt abwechselnd unsere Studien vor und erzählen dazu was und dann raten wir am Ende, das heißt, ihr könnt dann mitraten, was richtig ist und was nicht und könnt es dann ja vielleicht mal schreiben, ob das für euch super obvious war oder ob ihr auch gerätselt habt, ja.
Aber wie war das für dich? Hattest du da Spaß dran, dir eine Studie auszudenken?
Ja, sehr. Ja. Ich fand's mega geil, also ja. Ich sag noch nichts, sonst verrate ich mich nachher oder so.
Ja,
aber ich hatte Spaß, ja. Nee, war lustig.
Behalte es für dich.
Ja. Möchtest du anfangen?
Kann ich gerne tun.
Tu es.
Ich habe eine Studie aus Australien und eine aus Berlin. Welche hättest du denn gerne zuerst?
Ich hätte gerne die aus Berlin zuerst. Wollen wir zu Anfang ganz kurz die Überschriften, Titel unserer Studien quasi sagen oder die, ja, so das Buzzword, das dazu gehört?
Ja, ich sag's einmal vorneweg vorm Erklären. Okay, also die Berliner Studie beschäftigt sich mit versteckspielenden Ratten.
Okay.
Damit habe ich schon ein bisschen meine Frage vorweggenommen, weil ich wollte dich eigentlich fragen, was du so mit deinen Hunden spielst.
Mit den Hunden spiele ich hauptsächlich so dieses klassische Kommando- und Leckerchen-Ding, so, was man so in den 90ern gemacht hat. Und halt so Aktivspiele, so Bällchen werfen und so Frisbee und so.
Mhm. Aber wahrscheinlich nicht verstecken, oder?
Nee.
Hast du das Gefühl, du könntest mit denen verstecken spielen?
Ich mache das ab und zu mit der Katze tatsächlich.
Echt?
Den Hunden, ja, den Hunden weiß ich es nicht. Aber mit der Katze funktioniert das ganz gut, ja, aber die ist immer besser als ich. Also.
Wie muss ich mir das vorstellen? Warte, die Katze ist verschwunden und du musst sie suchen. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen.
Genau, ist kein Spiel, ist Alltag. Nein, dass ich mache das ab und zu, dass ich ihr Trockenfutterleckerchen zuwerfe und ich stehe dann hinter, wie so ein Idiot, hinter so einer Säule bei uns in der Wohnung. und werft dann von rechts oder links Leckerchen in einen der Flure. Und die Katze springt dann hin und die wartet halt immer dahinter und guckt dann auch, wo es rauskommt. Aber sie weiß es eigentlich schon immer, weil ich, glaube ich, selbst wenn ich versuche, leise zu sein, genug Geräusche mache. Aber ja, das ist wahrscheinlich nicht die Art, wie man mit Ratten spielt, oder?
Und deine Katze denkt sich, was zur Hölle tut er da?
Was ein Idiot.
Also, was die Berliner gemacht haben, ist, die haben Ratten beigebracht, mit ihren Experimentatoren Verstecken zu spielen.
Mhm.
Und zwar hatten die so einen größeren Raum, der ausgestaltet war mit so Pappwänden und so kleineren Boxen. Also sprich Verstecke für Menschen und Verstecke für kleine Ratten. Und es gab eine Startbox mit einem ferngesteuerten Deckel.
Mhm.
Und die Ratte wurde in diese Startbox gesetzt. Und wenn sie dran war mit Suchen, der Deckel geschlossen und der Mensch hat sich versteckt, ferngesteuert den Deckel geöffnet, die Ratte springt raus, sucht den Mensch. Wenn sie ihn findet, bekommt sie als Belohnung ein paar Sekunden Spiel. Und andersrum, wenn die Ratte sich verstecken soll, bleibt der Deckel offen, der Mensch hockt sich daneben, fängt an zu zählen, die Ratte springt raus, versteckt sich, der Mensch geht hin, sucht die Ratte und sie spielen. Jetzt war das diesen Ratten nicht genug und sie waren auch immer sehr ungeduldig. Und wenn sie in ihrem Versteck waren, war das so, dann musste man sehr schnell suchen, weil sie sonst einfach wieder rausgerannt kamen. Aber die haben quasi das Spiel eigenständig weiterentwickelt zu einem Versteckfangen. Und sind dann einfach, wenn der Mensch sie schon offensichtlich gefunden hatte, einfach schnell rausgerannt und ins nächste Versteck gerannt.
Okay.
Und haben sich diebisch gefreut, wenn sie dann nochmal quasi gefunden werden konnten. Das ist die Berliner Studie. Die haben sich dabei so ein bisschen die Vokalisationen angeschaut. Also sie haben Ultraschallaufnahmen gemacht. Ratten hört man ja nicht als Mensch. Ja. Und haben sich angehört, wann die Tiere welche Laute von sich geben, um das so ein bisschen zu charakterisieren, ob die Tiere das jetzt wirklich verstehen und ob die da Spaß dran haben. Und genau.
Darf ich eine Frage dazu stellen?
Natürlich.
Warum? Also was war das Forschungsziel davon?
Dass Ratten cool sind? Nee, also es ging, glaube ich, so ein bisschen darum, festzustellen, wie entwicklungsbiologisch alt Gehirnanteile sind, die einen Perspektivwechsel ermöglichen und wo genau das verortet ist. Also, dass sie quasi, also man geht davon aus, dass wenn die Ratte lernt, sich zu verstecken, dass sie sich vorstellen kann, aus welcher Perspektive der Mensch sie jetzt gerade sehen kann und welche, aus welcher nicht.
Ich verstehe, okay.
Das bedeutet ja, sie muss sich irgendwie in ein anderes Lebewesen reinversetzen können und natürlich irgendwie auch so strukturell dieses Spiel ein bisschen verstehen. Genau, und dann eben noch die Motivation, aus der die Tiere das machen.
Okay. Spannend.
Mhm.
Also ich hoffe, dass sie wahr ist, weil es ist interessant.
Mhm.
Okay. Gut. Soweit deine erste Studie. Dann,
your turn.
Genau, mache ich mal weiter. Bei mir geht es in der ersten Studie um Katzengrimassen. Denn
okay.
Lil Bub ist gestorben. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Kennst du diese Katze?
Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
Bist du nicht so bei Katzen-Instagram aktiv und so?
Nee.
Also so ein Drittel der Accounts, denen ich bei Instagram folge, sind Katzen oder Hunde. Ungefähr. Und Lil Bub ist eine Katze gewesen, die die hatte halt Zwergenwuchs, zu kurzen Unterkiefer und war in Memes irgendwie ziemlich vertreten. Also es ist eine auffällige Katze, sage ich es mal wertneutral. Und es gibt, dieses Jahr sind zwei bekannte Katzen von uns gegangen, die halt auffällige Gesichter hatten. Das andere ist Grumpy Cat, die kennst du aber, oder?
Die kenne ich natürlich.
Ja, genau. Und Grumpy Cat ist im Mai gestorben und Lil Bub jetzt vor ein paar Wochen. So, und worauf ich hinaus möchte, ist, dass Internet-Katzen mit auffälligen Gesichtsausdrücken halt extrem beliebt sind. Also gerade Grumpy Cat, also selbst meine Eltern haben Grumpy Cat schon mal gesehen und das ist halt voll das Phänomen und die haben ja gemeinsam diese Katzen, dass sie irgendwie irgendeinen auffälligen, komischen Gesichtsausdruck haben. Und jetzt komme ich zu der Studie. Denn von Hunden in Tierheimen wissen wir, dass ihr Gesichtsausdruck maßgeblich ihre Chancen auf Adoption erhöht. Da hat man herausgefunden, dass Hunde, die regelmäßig ihre Augenbrauen hochziehen und dann so ein Kindchenschema, so größere Augen haben, dass die signifikant schneller adoptiert werden als andere Hunde.
Yeah.
So, die Fragestellung der Studie Katzengrimassen ist jetzt, wie beeinflusst der Gesichtsausdruck von Katzen ihre Chance auf Adoption? Und die These war so ein bisschen, dass, weil Lil Bub und Grumpy Cat halt so beliebt sind, dass das wahrscheinlich einen hohen Einfluss hat, genauso wie bei Hunden.
Mhm.
Und die Gruppe Forscher, die das mit den Hunden herausgefunden haben, haben dann sich den Katzen angenommen und haben Cat-Facts entwickelt. Cat-F-A-C-S. Das
okay.
Triggert mein Pet-Peeve für Akronyme. Das hatten wir ja schon mal in der,
yeah,
in der Sendung. Also das steht für,
genau heißt das?
Ja, das steht für Cat Facial Action Coding System. CatFax.
Ah ja, gut.
Ja, mhm. Ist klar. Mhm. Und im Endeffekt, also was die gemacht haben, ist eigentlich nur alle Muskeln im Gesicht einer Katze sich angeguckt und dann geschaut, wie diese Muskeln interagieren können, um bestimmte Gesichtsausdrücke zu bilden. Und dann haben die über 100 Katzen in Tierheimen auf Video aufgenommen, und zwar deren Interaktion, wenn zum ersten Mal Menschen reinkommen, neue Menschen.
Ah ja, okay.
Ja, und dann haben die sich angeguckt, welcher Gesichtsausdruck sich auf die Adoptionschance auswirkt. Und was denkst du? Hat es eine Auswirkung?
Ja, voll.
Nee, hat es nicht.
Nein?
Nein, total überraschend. Also für mich tatsächlich sehr überraschend. Und zwar haben die herausgefunden, dass der Gesichtsausdruck überhaupt keine Rolle spielt. Also uns Menschen scheint es egal zu sein, was das Gesicht einer Katze ausdrückt. Wir achten auf
Weil
andere
wir
Sachen.
Sie nicht lesen können?
Genau, das ist die Frage. Das haben die jetzt sich nicht anschauen können in dieser Studie, aber also meine Hypothese wäre, dass halt ganz viele Menschen einfach nicht gewohnt sind, Katzengesichtsausdrücke zu lesen, was mhm. ja auch nicht ganz so trivial ist, aber wenn man halt länger Katzenbesitzer ist, dann kennt man das ja, dass halt Katzen schon sehr deutliche Gesichtsausdrücke haben, die halt nur nicht so deutlich sind wie bei einem Hund. Und ja, deshalb Ich könnte mir vorstellen, dass es an den Menschen liegt. Aber nichtsdestotrotz war das Ergebnis, dass der Gesichtsausdruck der Katze nicht sich auf die Adoption auswirkt. Hast du eine Idee? Also es gibt einen anderen Faktor, der die Adoptionsrate um 30% steigert. Hast du eine Idee, was das war bei Katzen?
Ist das so, geht das so auf die Mitleidsschiene?
Ja, ein bisschen. Es geht um Reiben und Markieren an Objekten, so Köpfeln.
Ah, also quasi die Interaktion?
Yes. Und zwar nicht nur, wenn die sich am Menschen reiben, weil das wäre ja noch offensichtlich, aber auch, wenn die sich an den Gitterstäben oder was auch immer reiben. Das hat die, wie gesagt, die Adoptionsrate um 30% gesteigert. Und das ist halt, also wäre ich eine Katze, würde ich das auf jeden Fall machen, wenn ich das wüsste. Das ist schon ein krasser Faktor. Genau. Und das ist meine erste Studie, Katzengrimassen. Du bist dran.
Wunderschön.
Na?
meine nächste Studie geht jetzt ganz weg von dem Thema. Wir haben irgendwie so einen kleinen Verhaltensbias, oder? Also ich finde es gut, ich beschwere mich da nicht drüber. Aber jetzt geht es ein bisschen weg davon.
Ja,
erzähl. Und zwar geht es jetzt um Pansenelektroporation zur besseren Futterverwertung.
Wow, wow, was?
Ja, genau. Also langsam, ja, es geht um Kühe.
Okay.
Kühe haben Vormägen, Karim.
Ja.
Okay.
Ich erinnere mich dunkel, ja.
Richtig, ne? So ging es mir auch. Ich musste in letzter Zeit ein bisschen mehr Lehre machen bei uns am Institut und eben auch über Tierarten, die ich nicht so auf dem Schirm habe. Und dann musste ich wieder diese ganzen Dinge lernen, die schon lange, lange her sind.
Ja, okay.
Also gut. Es geht darum, dass wir bei einer leicht verdauliche Kohlenhydratfütterung und proteinhaltigen Fütterung bei Wiederkäuern gerne mal Probleme mit der Pansenmotorik bekommen, aufgrund von Tympanien oder Azidosen oder halt eben so Geschichten. Ne? Du weißt, ist ein wahnsinnig fragiles Mikroklima mit den ganzen Organismen, die da drin vorhanden sind. Und kann eben leicht zu Problemen führen, wenn die Fütterung nicht ganz optimal ist. Diese Arbeitsgruppe hat sich gedacht, man könnte die Aufnahme der prozessierten Futterbestandteile steigern, indem man an der Magenwand elektroporiert.
Was heißt
Elektroporation
das?
Ist eine Technik, wo man ein elektrisches Feld anlegt an Zellen und dadurch die Permeabilität erhöht von den Zellmembranen.
What?
Ja. Okay, also krass. Es werden quasi zwei Elektroden angebracht. Dazwischen wird kurzzeitig ein elektrisches Feld aufgebaut. Dadurch wird die Zellmembran permeabel und kannst eben, also es wird zum Beispiel auch in der Biotechnik eingesetzt, um irgendwelche Plasmide einzuschleusen in Organismen oder so Geschichten.
Mhm.
Und die Idee war eben, wenn man dafür sorgt, dass diese kleinen, also vor allen Dingen kurzkettige Fettsäuren und eben kleine, energiereichen Futterbestandteile schneller aufgenommen werden, dass es weniger zu Fehlgärungen kommt oder zu, ja, eben Azidosen, Tympanien und so weiter. Das heißt, die haben sich 20 Kühe genommen, haben denen an 5 verschiedenen Stellen diese jeweils 2 Elektroden in die Pansenwand gelegt und hatten diese, also die hatten diese Steuereinheit außen an der Kuh fixiert quasi und haben die dann über 2 Monate mit regelmäßigen Elektroporationsimpulsen versetzt und sich daraufhin die Zunahmen angeguckt und die Krankheitsraten im Vergleich zu halt einer ganz normal gefütterten Gruppe. Mhm. Und tatsächlich haben die mehr zugenommen, die Tiere, die pulsiert wurden. Und die hatten keinen einzigen Fall von Pansentympanie und Pansenazidose. Allerdings standen die Tiere auch im Stall. Und ich glaube, bei einer gut gemanagten Stallfütterung kommt es sowieso nicht so super häufig vor, wie wenn die Tiere auf die Weide gehen und mitunter irgendwie Frühlingsgras fressen, was noch super viel Nährstoffe hat. Genau, also in dem Zusammenhang hat es echt ganz gut funktioniert. Nachteil war so ein bisschen, die haben sich die Elektroporationsstellen auch histologisch angeguckt danach und eine beginnende Fibrosierung festgestellt. Das heißt, es ist so ein bisschen unklar, ob das irgendwie, also es waren jetzt über 2 Monate, länger kann man es wahrscheinlich irgendwie nicht unbedingt machen, weil du sonst irgendwie Schäden in der Magenwand induzierst.
Okay, das heißt, man würde sowas dann machen, wenn man ein erhöhtes Tympanierisiko bei Katzen
hat. Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil der Aufwand ist nämlich natürlich immens.
Eben, oder?
Also irgendwie endoskopisch da diese 10 Elektroden zu platzieren und dann ewig die Kuh mit dieser Steuereinheit stehen zu lassen, ist ja irgendwie nicht. Also ich glaube, es ging eher um diesen Proof of Concept.
Ja, okay.
Das ist halt, dass du durch eine Permeabilitätserhöhung eine bessere Futterverwertung erreichen kannst. Das Werkzeug, was sie gewählt haben, ist, glaube ich, nicht das, was das der Wahl sein könnte oder irgendwie zu einer Anwendung kommen wird, weil natürlich irgendwie wahnsinnig aufwendig und in der Realität nicht umsetzbar.
Okay, verstehe. Spannend. Also, wenn es wahr wäre, dann wäre es spannend.
Mhm. Ja.
Okay.
Du bist dran.
Ja, die letzte Studie. Alpaka-Kot-Transplantation. Das war ein lustiges
Tell me
Wort.
More.
Also, Alpakas kennt man, ne? Neuweltkamelien und die erfreuen sich immer größere Beliebtheit. Die gibt es natürlich so, also ich kenne die hauptsächlich als Lama-Meme irgendwie, aber Alpakas werden immer öfter in Deutschland und generell weltweit als Liebhabertier gehalten. Die sind aber auch für die Forschung interessant, weil die ganz besondere Eigenschaften haben. Und die wurden ja ursprünglich mal für ihre Wolle domestiziert.
Mhm.
Jetzt rückt aber etwas anderes in den Fokus, und zwar ihr Kot. So, hence the name dieser Studie. Gehen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Darmbakterien, also unser Mikrobiom, die physiologischen Darmbakterien, rücken auch immer mehr in den Fokus der Wissenschaft, weil wir seit einigen Jahren wissen, dass Veränderungen in der Anzahl und Veränderungen an den Arten, also welche Bakterien wir so in unserem Magen-Darm-Trakt haben, dass das sich auf verschiedene Erkrankungen auswirkt. Hat man wahrscheinlich schon mal gehört und ist im Moment auch so ein bisschen ein Hype-Thema. Zum Beispiel weiß man seit 2018, dass die Schwere von Entzündungsschüben von Morbus Crohn, das ist so eine autoimmune Erkrankung, Magen-Darm-Entzündung, chronische Entzündungen, super fies und halt durch Stress ausgelöst, unter anderem. Und also diese Entzündungsschübe von Morbus Crohn, die werden beeinflusst durch die Zusammensetzung des Mikrobioms, unter anderem.
Boah, es klingelt dunkel was von meiner Mibi-Prüfung.
Na, ja.
Gab es da nicht einen Zusammenhang mit Paratuberkulose?
Keine Ahnung.
Sorry, jetzt habe ich dich rausgebracht. Das muss ich nochmal recherchieren.
Nee, nicht schlimm, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Das kann gut sein. Den Zusammenhang, also die Konsequenz daraus, die ich jetzt hier aus diesem Paper gelesen habe, ist, dass bestimmte Breitbandantibiotika für Morbus Crohn-Patienten kontraindiziert sind, weil diese Breitbandantibiotika halt bestimmte Bakterien platt machen.
Okay. Mhm,
und dann sagt man, okay, dann hat man zwar irgendwie einen Infekt behandelt, dafür kriegen die halt übelst die Morbus Crohn-Schübe und dann ist irgendwie niemandem
super
geholfen.
Ja.
So. Und da kommen jetzt unsere Alpakas ins Spiel. Denn man hat herausgefunden, dass in dem Kot sich eine besondere Bakterienspezies befindet. Jetzt muss ich versuchen, das richtig auszusprechen. Luraciateria vicugnensis. Das ist nach dem lateinischen Namen der Alpakas benannt. Mhm. Also nochmal. Luraciateria vicugnensis.
Mhm.
Und dieses Bakterium wurde jetzt in dem Kot isoliert und dann hat man das nicht den gesamten Kot, wichtiger Faktor, sondern dieses isolierte Bakterium hat man bei Menschen mit Morbus Crohn oral gegeben, so wie die Probiotika aus unserer letzten Folge.
Mhm.
Und tatsächlich verringerten sich die Entzündungszeichen dieser Patienten massiv und das bereits nach einer 14-tägigen Gabe, wo das zweimal täglich gegeben wurde.
Mhm.
Und das fand ich mega beeindruckend und ist halt ich finde es deshalb spannend, weil es gerade so ein Trend gibt bei chronisch entzündlichen Erkrankungen und Autoimmunerkrankungen, dass man sich so den Körper so ein bisschen gesamtheitlicher anguckt. Das soll jetzt nicht esoterisch klingen, sondern man guckt sich einfach an, wie verschiedene Prozesse im Körper Einfluss darauf nehmen. Und wenn man an einem Stellrad dreht, dann verstellen sich halt auch alle anderen. Und das aktuelle Stellrad des Fokus ist quasi diese Mikrobiomgeschichten. Deshalb fand ich das sehr interessant.
Ja.
Und weil Alpakas niedlich sind, deshalb eigentlich auch.
Das klingt sehr interessant, aber wie kommt man jetzt genau auf dieses eine Bakterium?
Das weiß ich nicht, das stand nicht in dem Paper drin. Ich weiß aber, dass Pharmaunternehmen Leute engagieren, die nichts anderes machen, als Substanzscouts zu sein, die dann irgendwie die reisen dann irgendwo hin und gucken sich irgendwie Pflanzen an und nehmen die chemisch auseinander und gucken sich an, ob diese Bestandteile daraus irgendwas Besonderes können, ob die irgendwie, weiß ich nicht, Bakterien abwehren oder gegen Pilze wirken. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Substanzscout vielleicht irgendwann mal auf Alpaka-Kacke gestoßen ist. Oder dass das irgendwie in einem anderen Paper irgendwie typisiert wurde und hat man sich angeguckt, oh ja, mal gucken, irgendwie, ja.
Mhm. Okay.
Gut. Also, Trommelwirbel.
Ist jetzt der Moment gekommen, wo wir raten sollen?
Ja, also, wir können, glaube ich, jeder noch mal ganz kurz sagen, nur mit einer kurzen Überschrift, was unsere Paper waren. Und dann können die ganzen Zuhörer mal kurz raten und dann raten wir, oder?
Ja,
können wir. Okay.
Also, ich hatte vorgestellt, die Verstecken spielenden Ratten und die Pansenelektroporation zur besseren Futterverwertung.
Das Wort ist immer noch kompliziert. Ich hatte einfachere Worte vorgestellt. Einmal die Katzengrimassen und Alpaka-Kot-Transplantation. Ist auch nicht so einfach. Also,
okay.
Welches ist es?
Ja.
Möchtest du zuerst raten?
Ich kann zuerst raten.
Okay.
Also, Alpakas sind gerade echt riesig im Forschung. Also, das ist ja Wahnsinn, was mit denen gerade an Forschung betrieben wird. Kennst du diese Geschichte mit den Nanobodies?
Nee.
Das revolutioniert gerade so ein bisschen die Antikörperherstellung, weil irgendwie, jetzt wird's dünn, mein Wissen. Alpakas haben irgendwie besonders gebaute Antikörper und die kann man eben scheinbar mit Nanobodies irgendwie in Verbindung bringen und hat so eine bessere, jetzt weiß ich nicht, irgendwas können die besser. Und was vor allen Dingen natürlich der Fall ist, Alpaka sind Großtiere. Das heißt, du kannst die für eine Antikörperproduktion viel, viel besser verwenden, als irgendwie, früher man das klassischerweise mit Kaninchen gemacht hätte oder so.
Okay.
Ja, Deswegen klingt es erstmal sinnvoll, dass Alpaka-Forschung gerade irgendwie groß ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es die Katzenstudie ist.
Also, was denkst du, was ist echt?
Ich glaube, die Katzenstudie ist echt.
Damit hast du recht. Oh. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Ja, den Rest habe ich mir ausgedacht. Also diese Zusammenhänge mit Morbus Crohn gibt es tatsächlich, aber dass man da jetzt dieses von mir erfundene Bakterium verwendet, ist nicht der Fall.
Aber den Namen hast du sehr schön konstruiert.
Nicht
oder
wahr?
Oder gibt es das auch wirklich?
Nee. Nein, das gibt's nicht. Das ist aus dem lateinischen Namen von Alpakas, den ich mir dummerweise nicht aufgeschrieben habe. Deshalb habe ich da beim Erzählen so ein bisschen gestottert. Aber daraus ist es zusammengesetzt, ja. Okay, so, jetzt bin ich dran, ja?
Ja.
Also wir hatten die Ratten oder wir hatten die Pansengeschichte. Ich glaube,
übrigens finde ich es lustig, dass wir irgendwie ähnliche Themenkomplexe gewählt haben.
Ja, wirklich.
Ganz out of the blue, ohne irgendwas abzusprechen.
Das ist echt, ja, lustiger Zufall. ich glaube, da du eingangs gesagt hattest, dass dir das mit der Kreativität, mit dem Überlegen nicht so einfach gefallen ist, glaube ich, dass du zu einem Thema gegangen bist, das dir gut liegt in dem, was du dir überlegt hast. Und deshalb, da du ja verhaltensmäßig unterwegs bist, glaube ich, dass die Rattengeschichte nicht echt ist. Und damit wäre Pansen echt.
Nein, die Ratten sind echt.
Nein, oh nein. Ach, krass. Okay.
Ja, verrückt, ne?
Hammer. Also mega cool, weil Ratten irgendwie cool sind. Aber krass, das überrascht mich jetzt. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ich muss noch was dazu sagen. Und zwar gibt es zu dieser Studie zusätzliches Material, was man online finden kann, unter anderem Videos. Und ich werde mal ein Video davon verlinken, weil man nämlich wirklich sieht, wie diese Ratte losläuft und sich wieder versteckt. Und zwar wirklich so an der kurzen Seite hinter dem Karton, nicht hinter der langen, was man denken könnte, weil nämlich der Mensch auch hinter der kurzen Seite sitzt und wo man so richtig denkt so, hä, die hat das jetzt voll gerafft, dass es genau die Diagonale ist, wo der sie jetzt nicht mehr sehen kann.
Geil.
Ja, voll krass.
Ja, bitte verlinkt das, das ist ja mega cool.
Mache ich.
Klasse.
Das ist echt ein bisschen witzig.
Damit hast du unsere neu begonnene Weihnachtstradition zum ersten Mal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Oh je, nee, ich kriege jetzt schon Stress vor nächstem Jahr.
Wir eskalieren nächstes Jahr. Ja, cool. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das sollten wir ab und zu für Sonderfolgen mal machen.
Das können wir gerne machen.
Schön.
Den Gefallen tue ich dir ab und an.
Ja, vielen Dank. Dann an die ganzen Zuhörer, wenn euch das auch gefallen hat, dann schreibt uns das doch irgendwie bei Instagram oder eine E-Mail, die im Outro, glaube ich, bestimmt nochmal genannt wird. Aber da ja Weihnachten ist, würden wir uns etwas wünschen, und zwar etwas einfach Umzusetzendes. Wenn ihr Spaß an diesem Podcast habt und regelmäßig zuhört, dann sagt doch irgendeinem Bekannten, einer einzigen Person, hier, hör da mal rein, schickt denen den Link oder sagt denen einfach nur, wo sie es finden und empfehlt denen eure Lieblingsfolge unserer bisherigen. Und da wären wir
sehr
dankbar.
Oh, das würde mich auch voll interessieren.
Achso, also was die Lieblingsfolge ist?
Ja, ich sehe natürlich die Zahlen in den Statistiken ab und zu, aber das ist natürlich, das ist die erste Folge. Ich glaube, man fängt automatisch halt, wenn man einen Podcast findet, vielleicht beim Anfang an.
Mhm.
Aber das fände ich echt spannend. Was ist denn eure Lieblingsfolge?
Ja, cool. Also finde ich auch spannend. Dann schreibt uns das doch noch, wenn ihr Bock habt. Und wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2020, voller neuer Folgen und mit viel tiermedizinischen Themen. Und ich habe mega Bock. Also ja, geht einfach spannend weiter, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Karim, ich wünsche dir und deiner Familie wunderschöne Weihnachten.
Danke, ebenso.
Und allen unseren Zuhörern natürlich auch. Und versteckt die Schokolade vor den Hunden.
Ja, und den Katzen. Richtig.
Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder.
Wunderbar. Bis dann, ich freue mich.
Ich mich auch. Mach's gut.
Tschüss.
Wir hoffen, euch hat diese Weihnachtsfolge die Feiertage versüßt. Wenn ja, erzählt es doch gerne weiter. Und schreibt uns eure Lieblingsfolge. Entweder an breakingbad@gmail.com oder an Karim auf Instagram unter @der-YouTube-Tierarzt. Genießt die Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns hier ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut.